Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht. Leben mit Makuladegeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Professor Dr. Thomas Ach zu Gast. Er ist Augenarzt und als leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor an der Universitätsaugenklinik Bonn tätig. In dieser Folge spreche ich mit ihm über die fortgeschrittene trockene AMD, in der Fachsprache geografische Atrophie genannt. Du erfährst in dieser Folge unter anderem, was genau bei dieser Form der Erkrankung passiert, wie der aktuelle Stand der Behandlung ist und welche medizinischen Optionen Patienten mit einer geografischen Atrophie haben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Professor Dr. Ach, wir sprechen heute mal über die geografische Atrophie. Können Sie diese Form der AMD zunächst einmal einordnen?
Ja, erstmal, Herr Dr. Zeissig, vielen Dank für die freundliche Einladung und dass wir heute über diesen Podcast über eine wichtige Form der altersbedingten Makuladegeneration sprechen können, nämlich die geografische Atrophie. Die geografische Atrophie ist leider eine der Endstadien der altersbedingten Makuladegeneration, also der AMD. Neben der auch neovaskulären Form, also der feuchten Form der Makuladegeneration. Die geografische Atrophie ist im Gegensatz hierzu die trockene Form. Wenn wir uns die Entwicklung auch der Makuladegeneration vor Augen halten, definieren wir in der Augenheilkunde mehrere Stadien. Die Frühform der AMD, die Intermediärform, also die Zwischenform und schließlich dann die Spätform wie geografische Atrophie und die neovaskuläre Form, also die feuchte Form. Wir müssen auch wissen, wenn wir über diese Art von Veränderung heute sprechen, dass die Entwicklung hin zu einer geografischen Atrophie viele Jahre in Anspruch nimmt. Und man heute, wenn Sie heute zum Augenarzt gehen und eine Makuladegeneration diagnostiziert bekommen, Sie normalerweise nicht erst im Spätstadium der geografischen Atrophie auffällig werden.
Also Sie merken es selbst schon viel, viel früher. Und wenn Sie dann zum Augenarzt gehen, dann wird Ihnen der Augenarzt sagen, Sie haben diese AMD, sind momentan vielleicht in diesem Stadium. Aber dauert doch noch wesentlich länger, bis dieses Stadium der geografischen Atrophie eintritt.
Korrekt. Das heißt also normalerweise frühe Veränderungen im Rahmen der altersbedingten Makuladegeneration sind Auffälligkeiten im Lesen, dass sie Schwierigkeiten bekommen, kleine Buchstaben, kleine Zahlen zu erkennen, dass Buchstaben vielleicht auch verspringen, dass ihnen im Lesen auffällt, dass einzelne Buchstaben einzelner Wörter vielleicht nicht zu erkennen sind oder fehlen im Gesichtsfeld oder Verzerrungen auftreten, dass der Kirchturm plötzlich irgendwie schief steht, dass das Buch oder die Leitplanke auf der Autobahn plötzlich schief wird. Und das liegt dann meistens nicht an den äußeren Gegebenheiten, sondern vielleicht tatsächlich an Veränderungen im Bereich der Netzhaut und im Bereich der Netzhautmitte.
Ja, was passiert denn genau bei einer geografischen Atrophie im Auge? Wie entsteht die?
Also wir hatten gerade ja schon gesprochen, dass es bei der geografischen Atrophie, also um das Spätstadium der altersbedingten Makuladegeneration sich handelt. Bei der geografischen Atrophie kommt es letztendlich zu einem Untergang von Netzhautgewebe, insbesondere der Sinneszellen, also der Photorezeptoren, der Zellschicht im Auge, die für die Wahrnehmung auch von Licht verantwortlich ist und die umwandelt und letztendlich auch dann Richtung innere Netzhaut und Gehirn transportiert. Und einer zweiten Schicht neben diesen Sinneszellen, den Photorezeptoren, das retinale Pigmentepithel. Und wir wissen heute, dass beide, das retinale Pigmentepithel und die Photorezeptoren, eine Einheit bilden, auch eine funktionelle Einheit im Bereich der äußeren Netzhaut bilden. Und das insbesondere bei der geografischen Atrophie, wie wir heute wissen, zuerst die Sinneszellen, die Photorezeptoren zugrunde gehen und im Anschluss auch das retinale Pigmentepithel. Und beides, Sinneszellen und Photorezeptoren, als auch das retinale Pigmentepithel als funktionale Einheit, ist für den Sehprozess unheimlich wichtig. Das heißt, in all den Stellen, an denen diese Schichten, diese Zellschichten verloren gehen, treten Gesichtsfelddefekte auf und sie haben irgendwann mal Schwierigkeiten, eben dann kleine Dinge zu analysieren, kleine Buchstaben lesen zu können, weil das in diese Bereiche fällt, die ihnen tatsächlich fehlen.
Ja, jetzt wird natürlich unsere Zuhörer interessieren, kann man was dagegen tun? Und wenn, was?
Ja, lange Zeit konnten sie leider nicht viel dagegen tun. Das heißt, wir haben sich über viele Jahre mitbegleitet, die AMD mitbegleitet über viele verschiedene Modalitäten, Untersuchungsmöglichkeiten am Augenhintergrund. Und dazu zählten eigentlich immer die Funduskopie, also die Augenhintergrundspiegelung mit weit getropfter Pupille. Wir haben seit gut 25, 30 Jahren auch die Möglichkeit einer optischen Kohärenztomographie, das heißt Schichtaufnahmen, Einzeldarstellungen von einzelnen Netzhautschichten. Das geht unheimlich schnell, ist nicht belastend für Patienten. Wir haben die Fundusautofluoreszenz, womit blaues Licht in ihr Auge geleuchtet wird und wir Informationen insbesondere aus dem retinalen Pigmentepithel, was ich gerade schon erwähnt hatte, zurückbekommen und ganz gut abgrenzen können, an welchen Stellen tatsächlich bereits geografische Atrophie aufgetreten ist oder nicht. Wir hatten, wie gesagt, das über viele Jahre leider nur mit begleiten können, untersuchen können, aber keine vernünftige Therapie zur Verfügung. Wir wissen nun seit einigen Jahren, dass insbesondere aus der Forschung, aus der genetischen Forschung auch heraus, einzelne Veränderungen auch auf genetischer Ebene vorhanden sind, die nicht nur den Verdacht auf eine Makuladegeneration nahelegen, sondern von denen wir auch wissen, dass gewisse genetische Konstellationen auch tatsächlich zu einer verstärkten Progression, also einem verstärkten Fortschreiten auch dieser degenerativen Veränderungen führt. Und da spielt ein System im Körper eine entscheidende Rolle, nämlich das Komplementsystem, was wir normalerweise im Körper auch immer wieder, auch immer vorhanden ist, auch im gesunden Zustand. Aber dass es insbesondere auffällig ist, dass es zu Veränderungen auch im Rahmen der altersbedingten Makuladegeneration kommt. Man hat das auch auf systemischer Ebene zum Teil zeigen können, aber auch insbesondere im Bereich der Netzhaut. Und wir wissen heute, dass ein erhöhter Komplement, eine erhöhte Aktivität des Komplementsystems im Bereich der äußeren Netzhaut eben auch bei diesen Veränderungen der Makuladegeneration vorhanden ist. Und deshalb war es auch, denke ich, folgerichtig auszuprobieren, was denn passieren würde, wenn Sie diesen erhöhten Komplementspiegel versuchen zu blockieren. Und das hat man gemacht, auch in vielen präklinischen Untersuchungen, dann auch in klinischen Untersuchungen und herausgefunden, dass also eine Inhibitierung, ein Versuch, das Komplementsystem zu blockieren, dazu führt, dass das weitere Voranschreiten der Makuladegeneration tatsächlich gebremst werden kann. Mhm. Wir können das heute nicht stoppen. Wir können Ihre Makuladegeneration leider nicht aufhalten. Sie werden jeden Tag älter, Ihre Makuladegeneration wird jeden Tag einen Tag älter und schreitet langsam voran. Aber es war zum ersten Mal gezeigt, erstens mal auch klinisch gezeigt, in großen klinischen Untersuchungen, multizentrisch über die Welt verteilt, über die Erde verteilt, dass man mit der Anwendung von Komplementinhibitoren tatsächlich das weitere Wachstum signifikant reduzieren kann. Und das gab es bislang nicht. Und das ist insofern, sag mal, die gute Nachricht, dass man mittlerweile also Mechanismen hat, auf das weitere Fortschreiten eingreifen zu können, um vielleicht auch die Erblindung lange Zeit hinauszuzögern. Vielleicht werden Sie die nicht komplett vermeiden können, aber zumindest lange Zeit weiter hinauszuzögern.
Professor Acht, ich glaube, Komplementsystem dürfte sehr vielen Zuhörern erstmal wenig sagen. Und bevor sich jetzt Dr. Google bedienen, vielleicht so die Frage, ob Sie da noch ein paar Sätze zu sagen können.
Ja, also wenn man es allgemeinverständlich ausdrücken möchte, ist es ein, ich sag mal, Polizeisystem auch im Körper, das meistens dann angeschaltet wird, wenn Veränderungen stattfinden, auf die der Körper in irgendeiner Art und Weise reagieren muss. Also nennen wir mal ganz laienhaft ein Polizeisystem. Es gibt unterschiedliche diese Systeme, es unterscheidet drei diese Komplementwege, die immer zum ähnlichen Ziel führen, nämlich dass gewisse Zellen oder Strukturen in ihrem Körper angegriffen werden, ich sag mal, bekämpft werden, die vielleicht Probleme machen. Und es gibt natürlich aber auch Erkrankungen, die, ich sag mal, fälschlicherweise vielleicht ein bisschen hochgeschaltet sind und hochreguliert sind oder die zum Hochregulieren dieses Komplementsystems führen, von dem wir wissen, dass also als eine der Folge daraus Zielstrukturen, Zielgewebe, in dem Fall die Netzhaut, die äußere Netzhaut, irgendwie mit angegriffen wird und sich verändert. Und diesen Prozess möchten Sie stoppen, also dieses Hochfahren, dieses Hochregulieren des Komplementsystems möchten Sie stoppen, indem Sie hier Blocker einführen und sagen, Sie entwickeln Medikamente, die sehr zielgerichtet auf einzelne Zwischenstufen dieses Systems eingreifen, um das weitere voranschreiten und insbesondere die degenerativen, also die Abbauprozesse der Netzhaut zu verhindern.
Ist das, wenn Sie sagen Medikamente oder sind das Injektionen? Ist ja auch bekannt, dass in Amerika bereits Injektionen zur Behandlung gerade der geografischen Atrophie auch verabreicht werden. Ist das so dieser Weg?
Das ist ein Weg tatsächlich, ja. Also die Behandlung der Augenprobleme, die ist natürlich logischerweise dann auch am Auge. Aber man hat auch, wenn ich kurz einen Ausflug machen darf, das auch versucht, systemisch zu therapieren oder systemisch anzugehen, weil bekannt ist, dass ihre systemischen Komplementfaktoren tatsächlich auch erhöht sind, auch bei der Makuladegeneration. Und deshalb ist es nicht so abwegig, auch darüber nachzudenken, vielleicht systemisch das Komplementsystem zu unterdrücken. Wir wissen nun, dass also insbesondere im Bereich der äußeren Netzhaut, insbesondere bei Auftreten von AMD-typischen Veränderungen der äußeren Netzhaut, das Komplementsystem hochreguliert wird. Und wir möchten das aber auch vor Ort, also genau an der Stelle, wo Sie das brauchen, auch letztendlich blockieren. Und deshalb ist der momentan eleganteste Weg für uns Augenärztinnen und Augenärzte tatsächlich in das Auge zu gehen, direkt vor der Netzhaut und diese Komplementinhibitoren und andere Medikamente direkt an den Ort des Geschehens, nämlich an die Netzhaut zu spritzen und injizieren. Also der Weg tatsächlich momentan zur Therapie der geografischen Atrophie sind tatsächlich Injektionen, also Spritztherapien in das Auge. Allerdings leider, ich denke, wir werden wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen, momentan nur in den USA zugelassen, neuerdings auch seit wenigen Wochen auch in Australien. Dort haben die Zulassungsbehörden diesen Medikamenten einen positiv Bescheid gegeben und diese Medikamenten dürfen zumindest in diesen Ländern mittlerweile verwendet werden, um die geografische Atrophie auch zu therapieren.
Aber noch nicht in Europa, da hapert es noch mit der Zulassung.
Da hapert es tatsächlich noch etwas mit der Zulassung, ja. Sind wir Augenärzte persönlich auch ein bisschen vielleicht irritiert von dieser Entscheidung, aber wenn man das ein bisschen, also einen Schritt zurücktritt und von etwas weiterer Beobachtung betrachtet, kann man vielleicht auch die Zulassungsbehörde, die EMA, verstehen, die in Europa dafür zuständig wäre, letztendlich einen positiven Bescheid hierzu zu erlassen oder zu geben. Wir wissen, dass auf der einen Seite die Komplementinhibitoren sehr positiv wirken und, wie gesagt, zum ersten Mal signifikant das weitere Wachstum reduzieren. Wir wissen aber auch, dass es Nebenwirkungen geben kann durch die Anwendung am Auge. Wir haben eine etwas erhöhte Rate von Feuchtigkeit in der Netzhaut, also eigentlich die feuchte Form der AMD, die bei einem erhöhten Anteil an Patienten auftritt im Vergleich zu Scheinbehandlungen. Wir haben mit vielleicht auch entzündlichen Prozessen zu rechnen, die höher auftreten und höher sind als im Bereich der Scheinbehandlung. Und das sind Nebenwirkungen, die der therapeutischen Wirkung natürlich immer entgegenstehen. Und das ist die Hauptbegründung eigentlich auch der Zulassungsbehörde, warum erstmal so eine negative Entscheidung, nicht Entscheidung getroffen wurde, aber so ein negatives Votum ausgegeben wurde, dass es sehr unwahrscheinlich hat werden lassen für die Firmen, dass es zu einer Zulassung kommt. Und diese negative Entscheidung beruht darauf, dass man die Funktion der einzelnen Patienten betrachtet hat und sieht, dass auch die behandelten Patienten tatsächlich in ihrer Funktion zumindest über 24 Monate hinweg, also 2 Jahre, die Studiendauer, keinen großen Benefit davon getragen hatten. Tatsächlich ist es so, dass auch ihre scheinbehandelten Patienten über die Zeit hinweg etwas an Sehleistung einbußen und auch die behandelten Patienten tatsächlich eine ähnliche Visusentwicklung, also Sehleistungsentwicklung aufzeigten als die Behandelten. Also auch ein weiterer Abfall der Sehleistung trotz Therapie. Und hier muss man natürlich nochmal aus augenärztlicher Sicht oder aus wissenschaftlicher Sicht schon mal ein bisschen einhaken. Also wir können natürlich verstehen, dass es funktionell, also nur die Sehleistung betrachtet, keine großen Unterschiede gibt zwischen beiden Behandlungsgruppen. Wenn man allerdings wahrscheinlich längere Zeit abwarten würde und sieht, dass also das weitere Voranschreiten der geografischen Atrophie verlangsamt wird, deutlich verlangsamt wird im Vergleich zur nicht behandelten Gruppe, dann würde doch eines Tages erwarten, dass die nicht behandelte Gruppe deutlich in ihrer Sehleistung abfällt und die behandelte Gruppe hier zeitlich sicherlich signifikant auch hinterher hinken wird. Aber diese Zeit gibt es leider bei diesen Zulassungsstudien nicht. Und man hat sich auf die 2-Jahres-Daten begrenzt. Und das ist so ein bisschen gerade die Krux, in der wir uns in Europa leider befinden.
Tja, das heißt also, Sie gehen auch davon aus, wenn man von den 2 Jahren Betrachtungszeitraum nicht abkommt, dass es dann mit einer Zulassung schwierig wird.
Ja, also für die Firmen, die werden vermutlich nicht längere Untersuchungszeiträume anstreben. Das ist ja unheimlich kostspielig auch, diese klinischen Studien. Ja. Und sie haben vielleicht auch andere Bestrebungen als Firma, dass sie auch irgendwie zu Umsatz kommen und irgendwas zugelassen bekommen. Das mal auf der einen Seite. Das spielt nicht so die Rolle. Das andere, was wir versuchen, auch von augenärztlicher Seite, auch neue klinische Endpunkte zu entwickeln, außerhalb der zentralen Sehschärfe, funktionelle Tests entwickeln, die es uns ermöglichen, auch Therapieerfolg zu zeigen. Und da gibt es heute neben der Sehleistungsprüfung andere Möglichkeiten, tatsächlich die Funktion ihrer Netzhaut durch sogenannte Mikroperimetrie, in dem Lichteffekte, kleine Lichtpunkte auf ihre Netzhaut geschickt werden, die sie wahrnehmen, als Patient Rückmeldung geben können. Sie können also sehr wohl heute Funktionen auf vielfältige andere Weise messen an ihrer Netzhaut. Und da sind auch die Fachgesellschaften auch unheimlich bestrebt, diese klinischen Endpunkte auch den Zulassungsbehörden näher zu bringen und zu zeigen, dass vielleicht diese funktionellen Tests auch für zukünftige Studien geeigneter sind, um die Wirksamkeit von unterschiedlichen Präparaten auch zu zeigen.
Wobei das dann eben auch eine Aussicht geben würde auf einen längeren Zeithorizont als diese 2 Jahre. Nicht? Das, so verstehe ich das.
Ja und nein. Also man kann das trotzdem auf 2 Jahre beschränken. Aber ich denke, dass Sie, wenn es um die Funktion geht, vermutlich schneller die Effekte auch nachweisen können. Also Funktionen mit außer dieser zentralen Sehschärfebestimmung, dass Sie hier bessere Möglichkeiten haben, tatsächlich auch in diesem 2-Jahres-Zeitraum auch sehr schnell auch Funktionsänderungen und Funktionsdifferenzen dann aufzuzeigen.
Jetzt haben wir im AMD-Netz ja eine Beratungshotline und da wird sehr häufig gefragt, kann man sich denn den Wirkstoff eventuell in den USA besorgen? Also vor oder nach Trump müsste ich jetzt fast sagen, weiß ich natürlich den Unterschied dafür nicht. Aber zunächst mal ist es möglich, sich den Wirkstoff zu besorgen und ihn dann hier von einem Augenarzt sich oder einer Augenärztin ihn sich zu verabreichen zu lassen?
Also ich glaube, dass der neue Präsident nicht so viel Einfluss darauf hatte, außer dass er vielleicht derzeit sich um die Zölle kümmert. Und das hat vielleicht einen entscheidenden Einfluss darauf. Ja, Sie werden als, es gibt ja Gott sei Dank Gesetze und Regelungen, wie Sie mit Medikamenten und Arzneimitteln verfahren, auch im internationalen Verkehr. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch Präparate über die internationale Apotheke zu besorgen. Sie werden da sicherlich aber einen Arzt dazu brauchen und jemand oder einen Apotheker, der Ihnen dieses Präparat auch besorgt. Wir von der Universitätsaugenklinik in Bonn, wir versuchen das für Patienten tatsächlich auch zu importieren und uns zur Verfügung stellen zu lassen, also über eine internationale Apotheke den Wirkstoff auch hier vor Ort verabreichen zu können. Wir machen das dann, es gibt ja keine Zulassung in Europa. Das heißt, wir haben dann auch sehr schnell die Frage nach der Kostenerstattung. Wer bezahlt denn das Präparat? Und wir müssen tatsächlich auch darauf hinweisen, dass eine, ich sag mal, Jahrestherapiekosten von etwa 35.000 bis 37.000 Euro plötzlich auf Sie zukommen könnten, wenn Sie sich dieser Therapie auch zuführen lassen möchten. Wir machen das für einige unserer Patienten. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen auch mit den Sozialversicherungsträgern gemacht, ob der Kostenübernahme. Und das ist momentan unheimlich schwer zu argumentieren, weil sich die Gegenseite und in dem Fall sicherlich auch die Krankenkassen natürlich auf die Entscheidung oder Empfehlung auch der EMA berufen und sagen, es gibt keine, aufgrund der Nebenwirkungslage, momentan keine gesicherten Daten, dass tatsächlich ein funktioneller Benefit für die Patienten zum einen vorliegt und zusätzlich aber auch noch Nebenwirkungen vorliegen, die dieses Profil zwischen Effektivität und Wirksamkeit und auf der anderen Seite Nebenwirkungen momentan nicht positiv sich entscheiden lässt.
Also es ist ja in gewisser Weise dann auch nachvollziehbar, aber es gibt ja nur die Möglichkeit, es auch dann wirklich in vivo auszuprobieren. Also letztlich, wenn Sie mit dem Medikament nicht Erfahrungen sammeln, wie sollen Sie dann auf Dauer über Verbesserungen oder eine Reduzierung des Wachstums etc. Überhaupt dann Auskunft zu geben?
Also da gibt es vielleicht jetzt nicht direkt für unsere Patientinnen und Patienten vor Ort, aber es werden ja weiterhin Anschlussstudien auch durchgeführt. Das heißt auch die Patienten, die bislang in diesen Zulassungsstudien sich befunden hatten, auch hier gibt es eine Fortführung dieser Studien auch über längere Zeiträume hinweg. Das heißt, die Datenerhebung wird tatsächlich fortgeführt und der Trend geht ja tatsächlich in diese Richtung. Also, dass diese Schere zwischen Nichtbehandlung und Behandlung immer weiter auseinandergeht, je länger sie warten. Und das ist das, was ich vorher auch kurz angesprochen hatte, dass man vermutlich, wenn sie lange genug warten, auch dann sicherlich sehen werden, wenn es um die Funktion der zentralen Sehschärfe geht, dass diese Schere irgendwann mal tatsächlich auseinandergehen wird. Aber da werden Sie wahrscheinlich noch etwas Geduld mitbringen müssen.
Wenn ich diese Geduld nicht habe und möchte heute etwas tun, was gibt es denn an alternativen Behandlungsmöglichkeiten? Oder in naher Zukunft, also in einem überschaubaren Zeitraum?
Wenn Sie heute in meiner Sprechstunde sitzen würden, Herr Dr. Zeissig, würde ich sagen, hören Sie Rauchen auf. Wenn Sie nicht rauchen, also Rauchen ist eines der großen Gifte für die Netzhaut, egal ob für die AMD oder für andere Netzhauterkrankungen, hören Sie das Rauchen auf.
Wenn Sie nicht, vor 25 Jahren gemacht.
Haben Sie alles richtig gemacht.
Ja. Ganz beruhigt.
Dann haben Sie alles richtig gemacht. Wenn Sie das bereits aufgehört haben oder nie geraucht haben, dann gibt es die Empfehlung einer gesunden Ernährung. Das machen viele Leute. Gesunde Ernährung würde auch beinhalten mediterrane Ernährung. Das, was eigentlich die Spanier, die Italiener, eigentlich die Griechen gerne auf dem Tisch haben, mit Olivenöl, mit viel Früchten, mit grünen Dingen, dann machen sie damit eigentlich sehr viel Positives für ihre Netzhaut. Wir wissen aus großen Kohortenstudien, dass insbesondere Patienten, die sich also einer gesunden Ernährung zuführen, das weitere Voranschreiten der Makuladegeneration auch gesenkt werden kann. Und Sie hören das wahrscheinlich auch immer wieder oder wird auch immer empfohlen, vielleicht auch Supplementation, also Zuführung von Nahrungsergänzungsmitteln. Auch hier gibt es große Kohortenstudien, vor 20, 30 Jahren gemacht, AREZ-2-Studien nennen sich die. Das waren unterschiedliche Formulierungen von Nahrungsergänzungsmitteln, also Produkten, die man zuführt, der Nahrung zuführt. Und hier gibt es aber eine interessante Entwicklung der letzten Monate, in der man nochmal in diese AREZ-Studien gegangen ist und die Patienten nochmal explizit untersucht hat, die bereits bei Einschluss damals in diese großen Studien an einer geografischen Atrophie erkrankt waren. Das war eigentlich eine Zielgruppe, die überhaupt nicht interessiert hat, erstmal bei der Zulassung, bei diesen Kohortenstudien, weil sie vielmehr daran interessiert waren, was bei einer Zuführung von diesen Stoffen passiert mit ihrem weiteren Voranschreiten der geografischen Atrophie. Also man hat sie eher auf die Früh- und auf die Zwischenstadien beschränkt, aber nicht auf das Spätstadium. Und jetzt ist man so Jahre später nochmal hergegangen und hat retrospektiv, also das muss man auch warnend nochmal sagen mit dem Zeigefinger, das sind keine Zukunftsstudien, also in die Zukunft gedachten Studien gewesen, sondern das war nochmal rückblickend geguckt, was da passiert ist. Und man hat erstaunlicherweise herausgefunden, dass die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer, die also diese Medikation eingenommen hatten und bereits an einer geografischen Atrophie erkrankt waren, die nicht das Zentrum involviert hatte, dass die ein langsameres Wachstum aufwiesen als die Patientinnen und Patienten, die diese Medikation nicht eingenommen hatten. Das hatte, wie gesagt, nur für so eine Untergruppe standgehalten, also für Patientinnen und Patienten, bei denen das eigentliche Zentrum im Bereich der Makulamitte nicht betroffen war. Da hat es tatsächlich einen Effekt, zumindest retrospektiv, also im Nachgang gezeigt. Und das finde ich zumindest sehr spannend, weil wir heute auch wissenschaftlich versuchen können, das zu argumentieren, warum das denn der Fall wäre. Weil nämlich im Bereich ihrer Netzhautmitte eigentlich der Hotspot ihrer Makuladegeneration. Also im Zentrum ihrer Makula gibt es viele Fettablagerungen unter ihrer Netzhaut, die insbesondere dann im Zusammenspiel mit Licht zur Freisetzung von freien Radikalen, das kennen Sie vielleicht auch aus der Krebsforschung und Therapie, freie Radikale, die sich im Bereich ihrer Netzhaut befinden und letztendlich dann auch zu einer Hochregulierung zum Beispiel auch des Komplementsystems führen. Also da sind wir wieder in diesem Kreislauf, Komplement. Und man versucht mit einer Beigabe von Stoffen, Vitamin C zum Beispiel, also so ein Radikalfänger, diese negativen Veränderungen zu unterdrücken. Und zwei andere wichtige Stoffe sind aber in diesen Präparaten, also in diesen AREZ-Formulierungen vorhanden, nämlich das Lutein und Xeaxanthin. Das sind Makulapigmente. Wenn Sie heute eine Netzhaut betrachten, dann merken Sie, dass im Bereich ihrer Netzhautmitte die Netzhaut sich so ein bisschen gelblich verfärbt. Und das ist Pigment, also Makulapigment, was sich in ihrer Netzhaut befindet. Und man weiß, dass dieses Makulapigment ein ganz großer Schutzfaktor für ihr Zentrum ist. Wir haben jetzt also auf der einen Seite diesen Hotspot an Fettablagerungen im Bereich ihrer Netzhautmitte, im Bereich ihrer Makulamitte. Und auf der anderen Seite aber genau an der gleichen Stelle auch dieses Makulapigment. Und wir wissen, dass insbesondere bei Patienten mit Makuladegeneration, also einer AMD, dieses Makulapigmentdichte erniedrigt ist. Also eigentlich dieser Schutzfaktor weniger anzutreffen ist, in geringerer Dichte anzutreffen ist, als vielleicht bei einer gesunden, gleichalten Bevölkerung. Und deshalb liegt es ja nahe, dass auch die Unterstützung von außen, also über die Nahrung, wieder zugeführtes Makulapigment, Luteix, Zeaxanthin, tatsächlich vielleicht durch diesen protektiven Effekt wieder mit unterstützen und deshalb das weitere Voranschreiten auf der Makuladegeneration, also dieser negativen Veränderungen, unterdrückt. Ob das so ist, wissen wir nicht. Es wird sicherlich in den nächsten Jahren auch prospektiv, also in die Zukunft gedacht, saubere Studien nochmal aufgelegt werden müssen, um diesen Effekt tatsächlich auch dann nochmal zu bekräftigen, zu unterstützen. Aber Ihre Frage war, was kann ich heute tun? Rauchen aufhören, gesunde Ernährung und vielleicht nochmal, je nach AMD-Stadium, dass Ihr Augenärztin, Ihr Augenarzt sicherlich nochmal überprüfen kann, vielleicht dann auch tatsächlich die Supplementation über Nahrungsergänzungsmittel.
Professor Dr. Ach, ganz, ganz herzlichen Dank, auch dass Sie versucht haben, ein doch sehr komplexes Thema uns Zuhörern sehr, ich sage mal, wirklich nachvollziehbar nahe zu bringen. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Sehr viele Hoffnungen sind damit verbunden, dass das endlich möglich ist, auch gerade bei dieser Volkserkrankung, die es ja so häufig gibt, dann wirklich Hilfe zu bekommen. Aber wenn es möglich ist, durch eigenes Tun und dann eben auch, wenn die Studien auf Dauer erfolgreich sind, dass man auch Medikamente hat, beziehungsweise durch Nahrungsergänzung oder andere Dinge zusätzlich etwas tun kann, damit man mit dieser Erkrankung oder lange noch mit dieser Erkrankung leben kann, wenn sie schon da ist. Ich glaube, das ist zumindest ein kleines hoffnungsvolles Licht am Ende so eines Tunnels. Ne?
Vielleicht darf ich hier noch kurz hinzufügen. Wir hatten jetzt gerade über so, ich sag mal, Möglichkeiten über Ernährung, über Supplementation gesprochen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir sie trotzdem nicht am Ende des Tunnels sehen oder am Ende der Fahnenstange, sondern tatsächlich, wenn Sie heute eine Diagnose auch der geografischen Atrophie bekommen, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Wir sind ja im AMD-Netz. Es gibt viele Möglichkeiten auch der Aufklärung, auch der Patientenführung, dass wir Sie hier als Betroffene auch unterstützen können. Wir wissen, dass Sie insbesondere bei der geografischen Atrophie, auch wenn es vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ist, Unterstützung auch bei Hilfsmitteln benötigen, vergrößernde Sehhilfen, das sei hier auch nochmal an dieser Stelle genannt. Also Möglichkeiten, Ihnen auch, ich sag mal, das tägliche Leben zu erleichtern. Es ist sicherlich beschwerlich, es wird nicht leichter werden mit jedem Jahr, wenn Sie an einer geografischen Atrophie leiden. Aber es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, Sie auch positiv zu unterstützen. Also das ist immer nochmal ein wichtiger Punkt, dass es sich trotzdem lohnt, auch zur Augenärztin, zum Augenarzt zu gehen und auch die Angebote wahrzunehmen, die es gibt, die es in Deutschland gibt, um Sie in dieser ja auch wirklich schlimmen Erkrankung auch positiv zu unterstützen.
Das ist ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Herzlichen Dank. Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, Herr Dr. Zeissig. Jederzeit wieder. Auf Wiederhören.
Tschüss.